Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Wie man an meinem Dialekt hört, werde ich wahrscheinlich nicht so schnell ins Schweizerdeutsche fallen. Gebürtig aus Deutschland traue ich es mich auch nicht so ganz, hier immer Schweizerdeutsch zu sprechen. Ich kann natürlich schon ein Schweizerdeutsch, aber die Leute lachen immer, weil ich irgendwelche komischen Einschläge habe, Berndeutsch und so. Und hui morche. Ein bisschen Niederländisch kann ich auch. Hui morche. Mehr nicht. Da prat ein bisschen Niederlands. Ja, ich freue mich heute Morgen hier zu sein und ich möchte uns mit hineinnehmen in eine Szene in ein Ereignis aus dem Alten Testament. Was mich persönlich eigentlich wieder neu fasziniert hat, nämlich da geht es um die Wiederentdeckung der Bibel. Und ich glaube, für uns selbst ist ja immer wieder die Frage, was haben wir eigentlich für ein praktisches Verhältnis zur Bibel? Für uns ist es ja nicht so schwierig, an eine Bibel heranzukommen. Aber die Frage ist doch, was bewirkt die Bibel in unserem Leben? Es ist auch gar nicht so zentral oder das alles Entscheidende, welche Meinung wir über die Bibel haben. Die Frage ist, wie gehen wir mit ihr letztlich um? Wir können ja sagen, die Bibel ist Gottes Wort, wunderbar, so kostbar und sie liegt bei uns trotzdem in der Ecke. Und ich denke, dass da möchte ich uns heute Morgen ein bisschen herausfordern. Ich möchte uns dazu ermutigen, die Bibel zu lesen, sie wieder zu entdecken, auch erwartungsvoll zu lesen und uns von Gottes Wort korrigieren zu lassen. Und die Szene, die ich uns mit hineinnehmen möchte, die steht in 2. Könige 22 und 23. Wir befinden uns dann in einer Phase des Volkes Israels, wo es drunter und drüber geht. Auch viele erfahrene Bibelleser tun sich manchmal ein bisschen schwer, sich in der Zeit der Könige zurechtzufinden. Deswegen möchte ich Ihnen da ein bisschen helfen. Der König, über den ich rede, der heißt Josia oder Josia in manchen Bibelübersetzungen. Josia wird König im Alter von 8 Jahren. Sein Großvater war Manasse, hat relativ lang regiert, 55 Jahre. Sein Vater war Amnon. Der hat nur 2 Jahre regiert, dann wurde ihm durch ein Komplott das Leben genommen. Und dann kommt mit 8 Jahren Josia an die Macht. Natürlich begleitet von anderen. Und mit der Zeit entwickelt er ein segensreiches Wirken. Wir lesen in 2. Könige 22, so als Zusammenfassung: Josia folgte dem Vorbild seines Ahnherrn David, er tat, was dem Herrn gefällt und richtete sich streng nach dessen Geboten und Weisungen. Das wird in den Königebüchern lange nicht über jeden König Israels oder Judas gesagt. Sein Großvater zum Beispiel, Manasse, über den wird gesagt, Manasse tat, was dem Herrn missfällt und folgte den abscheulichen Bräuchen der Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Opferstätten wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er richtete Altäre für den Gott Baal und ließ ein Bild der Göttin Aschera anfertigen, genau wie König Ahab von Israel es getan hatte. Er warf sich auch vor dem Heer der Sterne am Himmel nieder und brachte ihm Opfer. Im Tempel von Jerusalem, den der Herr zur Wohnstätte seines Namens bestimmt hatte, stellte er Altäre fremder Götter auf und in den Vorhöfen des Tempels Altäre für das ganze Sternenheer. Er verbrannte einen seiner Söhne als Opfer, gab sich mit Zaubern und Wahrsagern ab und hielt sich Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Mit all diesem bösen Tun zog er den Zorn des Herrn auf sich. Also wir merken, dass ein König sich nach dem ausrichtet, was David getan hat. Dass ein König das tut, was Gott gefällt, das ist gar nicht selbstverständlich. Das Volk Israel hat auf und ab erlebt. Vielleicht wissen das einige von Ihnen, von uns, dass nachdem Salomo König war, ist das Reich Israel auseinandergebrochen. Es gab dann auf einmal ein Nordreich und ein Südreich. Und wenn man sich daran orientieren möchte, wie es mit diesen Reichen weitergeht, sind 2 Daten wichtig. Das Datum 722 vor Christus, da hat nämlich das Nordreich, was aus 10 Stämmen bestanden ist, dessen Hauptstadt Samaria war, wurde da zerstört vom assyrischen Volk. Die Menschen wurden ins Exil geschafft, fremde Völker wurden angesiedelt und das Nordreich mit 10 Stämmen existierte nicht mehr. König Joschia lebt lange nach dieser Zerstörung. Das Nordreich existiert schon nicht mehr. Wir haben nur noch das Königreich Juda, bestehend aus den 2 Stämmen, Benjamin und Juda. Und darüber herrscht Joschia in Jerusalem. Auch sein Vater und sein Großvater Manasse. Sie regieren über den Bereich rings um Jerusalem. Sie sind Könige von Jerusalem und Juda. Und 2 Stämme des ursprünglichen Volkes Israel gehört noch zu ihnen. Und Gott ringt mit seinem Volk. Immer wieder sendet er Propheten. Das Nordreich, wir haben gerade eben gehört, König Ahab, als Erinnerung, oder? König Ahab von Israel, das war einer, zu dem Propheten gegangen sind, gesagt haben, das ist nicht gut, was du machst, dass du andere Götter anbeten lässt, dass du dich von Gott abwendest. Und am Ende hat das Volk Israel sich immer wieder von seinem Gott abgewandt, das Reich wurde zerstört im Norden und das war die Konsequenz und die Strafe für ihre Abwendung von Gott. Und dem Reich Juda wird es genauso ergehen. Wenn 722 vor Christus das Nordreich zerstört wurde, dann ist 586, 587 vor Christus der babylonische König Nebukadnezar, der Jerusalem einnimmt, das Volk Israel definitiv ins babylonische Exil führt. Der Tempel wird völlig zerstört. Und all das fußt auf der Entscheidung der Könige, aber auch der Einzelnen im Volk, sich von Gott abzuwenden. Und wenn wir jetzt in das Leben von Joschia und in die Situation damals hineinschauen, dann merken wir, dass es dort völlig anders zugegangen ist als bei uns heute. Wenn Sie Bibel lesen möchten, selbst in Holländisch, oder in Farsi oder in Schweizerdeutsch, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten dazu. Es gibt sogar berndeutsche Bibelübersetzungen im Neuen Testament. Weiß nicht, ob es eine auf Romanisch gibt, Romansch, gibt's, ja? Wir leben ja in einer absolut luxuriösen Zeit. Seit dem Bibeldruck, seit dem Internet, Sie können innerhalb von Sekunden, kann jeder von uns auf die Bibel zugreifen. Sie können auf YouTube Predigten anhören, noch und nöcher. Und aber Joschia lebte zu einer ganz anderen Zeit. In einem der Kommentare habe ich gelesen, dass wahrscheinlich damals einige Dutzend Abschriften von den biblischen Büchern existiert haben. Sonst mal vorstellen. Nicht jeder hatte zu Hause ein Buch. Sondern die Bibel, die alttestamentlichen Bücher, die wurden auf Pergament geschrieben, also auf gegerbte Tierhäute. Die wurden aneinander genäht und dieses Pergament oder das andere Material, was dann irgendwann aufgekommen ist, war Papyrus, wurde gerollt und an kostbaren Orten aufbewahrt. Und Joschia stand unter einem guten Einfluss und er hat schon relativ bald angefangen, wahrscheinlich schon mit in seinem 16. Regierungsjahr, Dinge im Volk Israel zu verändern, diesen Götzendienst abzuschaffen. Aber in seinem 18. Regierungsjahr passiert etwas ganz Besonderes. Er hat den Plan, den Tempel zu renovieren. Und er sagt, die Ausbesserungsarbeiten am Tempel sollen stattfinden. Und deswegen erteilt er den Auftrag, geh zum obersten Priester Hilkia und lass ihn feststellen, wie viel Geld bisher zum Tempel gebracht und von den Torhütern eingesammelt worden ist. Dann soll der Priester es den Meistern aushändigen, die für die Ausbesserungsarbeiten am Tempel verantwortlich sind. Sie sollen davon den Lohn der Zimmerleute, Bauarbeiter, Maurer bezahlen und das nötige Baumaterial, Holz und Bruchsteine beschaffen. Joschia liegt am Herzen, dass der Tempel renoviert wird. Und deswegen schickt er die Leute Geld zählen. Und während sie Geld zählen und das kontrollieren, passiert auf einmal Folgendes. Wir bekommen das nicht live mit, aber wir bekommen einen Bericht darüber. Als der Staatsschreiber seinen Auftrag ausgerichtet hatte, sagte der oberste Priester zu ihm, ich habe im Tempel das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Der Staatsschreiber nahm die Buchrolle und las sie. Dann ging er zum König und meldete: Deine Diener, die Priester, haben den Opferkasten im Tempel geleert und das Geld den Meistern ausgehändigt, die für die Ausbesserungsarbeiten verantwortlich sind. Er berichtete dem König auch, dass der Priester Hilkia ihm eine Buchrolle übergeben hatte und las sie dem König vor. Als der König hörte, was in seinem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand. Das Erste, was mir heute Morgen wichtig ist, ist, dass wir uns bewusst machen, Gottes Wort ist eine Entdeckung wert. Wenn wir die Bibel lesen wollen, wenn wir die Bibel eine Bedeutung haben soll für unser Leben, dann müssen wir darüber nachdenken, was ist eigentlich ihr Wert für uns? Und wir sehen hier, wir blicken in eine Zeit hinein, wo man sozusagen einen Teil von Gottes Wort irgendwie verlegt hat. Wir fragen uns, wie geht das? Aber vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem Leben, Phasen oder Jahre, wo Sie nie selber mal eine Bibel in die Hand nehmen. Vielleicht Tage oder Wochen, wo Sie die Bibel nie aufschlagen, obwohl sie überall zugänglich und gegenwärtig ist. Wer hat in unserer Gesellschaft schon mal das ganze Neue Testament gelesen und sich ein eigenes Bild von Jesus gemacht? Obwohl wahrscheinlich in jedem Haushalt irgendwo eine Bibel steht. Ich glaube, jeder hat eine Meinung über die Bibel, aber wer hat die Bibel denn mal gelesen? In der damaligen Zeit ist es so, dass eigentlich der König, jeder König sollte sich eine eigene Abschrift vom 5. Buch Mose anfertigen. Und sehr wahrscheinlich ist das, was Josia hier vor Augen hat und was dabei bei der Suche entdeckt hat, wurde ein Teil aus dem 5. Buch Mose. Dort gibt es ein Königsgesetz. Dort heißt es, dass der König das Gesetz abschreiben soll und diese Abschrift neben seinem Thron haben soll, damit er sich daran orientieren kann. Und wir merken, genau damit hat es gehapert. Die Könige hatten zu wenig Information und gleichzeitig auch zu wenig Wille. Und als Josia dieses Buch liest, erschrickt er. Es trifft ihn und er sagt, da spricht Gott. Da wird berichtet darüber, wie wir eine Vereinbarung getroffen haben, einen Bund geschlossen haben, wie wir uns bereit erklärt haben, wie er gesagt hat, ich segne euch, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Und ich bestrafe euch, wenn ihr das nicht tut, was ich euch sage. Gott sagt, ihr habt es selber in der Hand. Und er trifft Absprachen mit dem Volk Israel. Wenn Sie das genauer interessiert, müssen Sie im 5. Buch Mose zum Beispiel nachlesen. Und er warnt Sie sogar davor, wenn ihr in das Land kommt, was ich euch gebe, dann fangt nicht an, die Götzen anzubeten, die dort angebetet werden. Ich bin der lebendige Gott. Ich bin der einzige Gott. Wie heißt das erste Gebot von den 10 Geboten? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin dein Gott. Und das ist in Vergessenheit geraten. Damals vielleicht, weil das Buch verschütt gegangen ist. Heute vielleicht, weil wir das Buch gar nicht mehr lesen. Und Josia merkt, dieses Buch ist eine Entdeckung wert. Gottes Wort ist so wertvoll, weil es Orientierung gibt, weil es verlässliche Information ist, weil es mir nicht nur Information gibt, sondern weil Gott sich auch festlegt. Mich fasziniert der Gedanke, dass wir hier in Ilanz oder wo auch immer Sie wohnen oder wo auch immer Sie hingehen, dass wir ein Buch nehmen können und nachschlagen können, was Gott gesagt hat. Gott ist ja kein Gott, der sagt, ja, mal schauen, was ich dann in Zukunft denke und meine. Sondern er ist ein Gott, der sich festlegt. Die Bibel ist ja nicht nur Information, sondern auch Mitteilung. Oder wir können die Bibel nehmen und jederzeit öffnen, nachschlagen. Wie ist Gott? Wir können verstehen, dass er von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel dass der gleiche Gott ist, der dort redet, der dort handelt, der nach klaren Regeln und Prinzipien, dessen Liebe sich nicht ändert und dessen Zusagen er einhält, aber auch die Warnungen, die er ausspricht, ernst meint. Und Joschia nimmt die Bibel nicht nur als Information oder Mitteilung, sondern auch als Maßstab. Er sagt, das, was ich dort getan habe, was wir tun in unserem Volk, das passt nicht, das stimmt nicht. Und was er tut, ist, dass er seine Kleider zerreißt, als Zeichen der Trauer und des Erschreckens. Er nimmt sich das zu Herzen, was da drin steht. Und er geht sogar her und macht was ganz Spannendes. Der höchste Mann im Reich Juda, was macht der, um zu wissen, was er jetzt tun soll? Könnte jetzt sagen, okay, jetzt treffe ich einfach mal Entscheidungen. Ich habe ja alle Macht, alle Mittel stehen mir zur Verfügung. Nein, er versucht herauszufinden, wie Gott die Situation sieht. Wir würden vielleicht sagen, oh, jetzt müssen wir beten und auf Gott hören. Aber was Joschia macht, ist, dass er ein Komitee bildet aus verschiedenen Männern. Er beruft in dieses Komitee, ich zähle jetzt nicht alle, 5 Männer, und schickt sie zu einer Prophetin. Wir lesen da, dass er sie zu Hulda schickt. Die 5 Männer gingen miteinander zu der Prophetin Hulda und trugen ihr die Frage vor. Die Frage war, geht und fragt den Herrn um Rat, sagt Joschia, wegen der Worte, die in diesem Buch stehen, fragt ihn für mich, für das Volk und für ganz Juda, denn wir haben schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren die Anordnung nicht befolgt haben, die in diesem Buch steht. Und so schickt der mächtige König 5 Männer zu einer Frau und fragt um Rat, was sollen wir denn jetzt tun? Von der Prophetin erfahren wir nicht so viel. Da heißt es einfach, ihr Mann Schallum, der Sohn von Tikwa und Enkel von Hasra, hatte die Aufsicht über die Kleiderkammer. Aber sie selbst war Prophetin. Sie selbst war die, die man um Rat gefragt hat, was man jetzt tun soll. Sie war diejenige, die Gottes Willen erklärt hat. Und die Antwort, die der König bekommt, lautet, ist zweigeteilt. Zunächst mal sagt die Prophetin, so spricht der Herr, der Gott Israels. Alle Drohungen, die du in diesem Buch gelesen hast, lasse ich in Erfüllung gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten Götzenbildern haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein Feuer, das nicht erlöscht. Das ist eine erschreckende Nachricht, dass Gott sich seinem eigenen Volk, von seinem eigenen Volk abwendet, ihm den Rücken zukehrt. Bitte verstehen Sie, Gott ist nicht beleidigt oder willkürlich. Sie können gerne mal den Propheten Jeremia lesen. Jeremia hat zu der Zeit, als Joschia König war, seine Prophetien gemacht. Zu der Zeit, und es ist erschreckend, was Jeremia berichtet über das Volk. Oder Okay, ich habe die Stellen nicht ganz rauskopiert. Im Propheten Jeremia heißt es, dass es ein Volk ist, was zum Beispiel, dass sie zum Beispiel sagen, ich zitiere es mal aus dem Kopf, dass sie zum Beispiel sagen, ah ja, das, was Gott gesagt hat, das wird sowieso nicht eintreffen. Da müssen wir uns nicht dran halten. Oder dass sie hergehen und sagen, ja, weißt du was, wir wenden, dass sie sich dem Götzen zuwenden, die aus Holz gemacht sind, und zu diesem Holz sagen, du bist mein Vater. Und Jeremia warnt ja die Menschen. So wie Jesaja schon die Menschen gewarnt hat. Jesaja hat auch im Südreich gewirkt. hat auch zu den Königen gesprochen, die in Jerusalem gesessen sind, hat auch das Volk gewarnt. Es ist nicht so, dass Gott jetzt auf einmal sagt, ach nein, jetzt geht er mir wirklich auf den Keks, sondern er sagt, er ringt um dieses Volk. Aber er sagt, wenn dieses Volk nicht seinen Weg ändert, dann bekommt es das, was es gewählt hat, dann ziehe ich mich zurück. Dann überlasse ich euch eurem Schicksal. Dann werdet ihr auch die Strafe erhalten, die ich angekündigt habe. Und ich finde es gut, dass Gott zuverlässig ist. Dass er das, was er sagt, dann auch tut. Für sich selbst erhält Josia eine leicht andere Antwort. Die Prophetin Hulda sagt, für den König selbst aber, der euch hergeschickt hat, um den Herrn zu fragen, habe ich folgende Botschaft. So spricht der Herr, der Gott Israels. Du hast die Worte gehört, die ich gegen diese Stadt und ihre Bewohner gesprochen habe. Es soll ihnen so ergehen, dass alle Völker das Entsetzen packt. Wer einem anderen Böses wünschen will, wird sagen, es ergehe dir wie Jerusalem. Aber du hast es dir zu Herzen genommen und dich meinem Urteil gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich auch dein Gebet erhört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Ich lasse dich in Frieden sterben und du wirst in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Er selbst bekommt für sein eigenes Leben vorausgesagt, dass er dieses Unglück nicht erleben wird. Er selbst bekommt vorausgesagt, dass er in Frieden sterben wird und dass er eine ehrenvolle Bestattung bekommt im Grab seiner Väter. Der Unterschied ist, dass er das, was Gott gesagt hat, nicht abgetan hat, sondern wie sagt das die Bibel hier, du hast es dir zu Herzen genommen und dich meinem Urteil gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint, deshalb habe ich auch dein Gebet erhört. Und wir merken, Gott ist gar nicht so, dass er alle gleich behandelt, sondern er schaut, wie wir in unserem Herzen reagieren. Er schert nicht einfach alle über einen Kamm, sondern die Frage ist, wie gehe ich persönlich mit dem um, was Gottes Wort sagt? Wie gehe ich damit um, wenn Gott durch sein Wort seinen Finger in mein Leben legt und sagt, gewisse Dinge sind nicht in Ordnung? Ich glaube immer wieder, wir müssen uns bewusst machen, die gute Nachricht der Bibel, auch die gute Nachricht von Jesus Christus, ist ja nicht, dass Gott unser Fan ist und dass er neben uns herrennt und sagt, ja, du machst es gut und du kannst alles, du musst nur an dich selbst glauben. Die gute Nachricht der Bibel ist nicht, dass wir uns nicht ändern müssen. Die gute Nachricht der Bibel ist nicht, dass alles in Ordnung ist. Die gute Nachricht der Bibel ist nicht, dass wir keine Sünder sind. Die gute Nachricht der Bibel ist nicht, dass wir so toll sind, weil wir in der Schweiz leben und in die Kirche gehen. Die gute Nachricht der Bibel ist, dass Gott uns liebt, obwohl wir Sünder sind und uns Raum zur Umkehr und zur Vergebung schafft. Die gute Nachricht der Bibel ist, dass Gott nicht nur etwas von uns erwartet, wie wir leben sollen und uns das auch sagt, sondern die gute Nachricht der Bibel ist, dass Gott es auch ermöglicht durch seinen Heiligen Geist. Die gute Nachricht der Bibel ist, dass wir uns nicht mehr selber vor Gott rechtfertigen müssen, sondern dass er uns vergibt und uns ein Leben schenkt, was in alle Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Und deswegen ist die Bibel eine Entdeckung wert, weil sie uns Gottes Willen und Gottes Gnade offenbart, Gottes Zorn und aber auch seine Freundlichkeit, Gottes Gericht und unsere Rettung, Gottes Wahrheit und seine Liebe. Beides ist kein Widerspruch und beides brauchen wir in unserem Leben. Und Josia hat gemerkt, dieses Wort ist eine Entdeckung wert. Aber er hat es sich zu Herzen genommen. Er hat entschieden, dass er etwas verändern möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, und das ist vielleicht ein zweiter Punkt, Gottes Wort hilft mir eben dadurch, dass es Wahrheit und Liebe enthält. Gnade und Vergebung spricht, aber auch Sünde anspricht. Hilft es mir, meine Beziehung zu Gott zu erneuern. Die Katastrophe im Volk Israel, im Nordreich wie im Südreich, hat ihre Wurzel nicht darin, dass Gott nicht klar gesagt hat, was er möchte, sondern dass die Menschen sich immer und immer wieder ganz konstant und mit einer großen Brutalität sich von ihm abgewendet haben. Gottes Wort hilft mir, meine Beziehung zu Gott zu erneuern. Joschia beginnt damit eigentlich, das ganze Volk zu verändern, zu reformieren. Er ruft das ganze Volk zusammen. Er liest dieses Buch vor. Er erneuert den Bund mit Gott, von dem im 5. Buch Mose die Rede ist. Er führt das wieder ein, dass in Jerusalem ein reiner Gottesdienst stattfindet. Und er feiert sogar das Passafest. Stehen Sie, wenn wir Bibel lesen, dann geht es ja nicht nur darum, dass Gott uns den Kopf wäscht, sondern dass wir auch verstehen, dass er uns liebt und dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und die Gemeinschaft im Volk Israel, die war manchmal handfester, als wir meinen würden. Die Gemeinschaft mit Gott. Stehen Sie, das Passafest war ja die große Feier, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, dass Gott das Volk Israel befreit hat. Und hier an dieser Stelle feiert Joschia mit seinem Volk wieder das Passafest. Und ich will Ihnen nur mal zeigen, damit Sie die Dimension haben, was das für eine Feier war. Was das für eine Feier war, wie viele Tiere da geschlachtet wurden. Aus dem königlichen Besitz 30.000 Schafe und Ziegenböcke und 3.000 Rinder. Und seine Minister spenden noch dazu 2.600 Tiere und 300 Rinder. Und dann waren noch Leviten, die haben auch noch gespendet. 5.000 Tiere und 500 Rinder. Es war ein riesiges Fest, ein Fest der Freude an Gott. Ein Fest der erneuerten Beziehung. Und ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich habe ich das selbst bei den wenigen Predigten, die ich hier gehalten habe, schon mal gesagt. Aber es gibt für mich einen wunderschönen Vers in Lukas 15, ist fast einer meiner Lieblingsbibelverse, weil ich finde, dort wird sowas von der Freude deutlich, die wir erhalten, wenn wir in der Beziehung mit Gott leben. Wenn wir in Lukas 15 lesen, die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen mit ihrem Vater. Und ziemlich am Ende, heißt es, dass der ältere Sohn zurückkommt. Der jüngere Sohn ist er weggelaufen, hat alles Geld verprasst, wollte sich dann sozusagen als Diener wieder seinem Vater an den Hals werfen und wird von seinem Vater in seiner großen Liebe wieder als Sohn angenommen. Der ältere Sohn, der hat das nicht mitbekommen, kommt vom Feld zurück und dann hört er, dann heißt es hier, der ältere Sohn war noch auf dem Feld, als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Haben wir uns das schon mal auf der Zunge zergehen lassen, was Jesus da sagt? Der Vater in der Geschichte ist ja der himmlische Vater. Der jüngere Sohn ist ein Bild dafür, dass Menschen Gott den Rücken kehren und wieder umkehren können. Und jetzt sagt er in dieser Geschichte, als der ältere Sohn, sind ja die, die eigentlich alles haben, aber nicht verstanden haben, was das bedeutet. Der ältere Sohn, der war noch auf dem Feld und als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Ich sage immer wieder, das ist der Soundtrack des Himmels. Wenn wir an den Himmel denken, dann dürfen wir an Freude denken. Das ist der Soundtrack unserer Beziehung zu Gott. Ich weiß, dass konservative Christen manchmal Probleme mit Tanzen haben. Aber Jesus spricht hier von Tanzen. Vielleicht müssten wir unsere Meinung über die Freude des Christseins revidieren und uns vor Augen halten, was das Volk Israel für gewaltige Feste gefeiert hat. Die größten Feste, die wir feiern, ist, dass wir vielleicht maximal, wenn wir das noch übers Herz bringen, einen Christbaum aufstellen und festliche Gottesdienste feiern. Das Volk Israel hat völlig andere Gottesdienste gefeiert, völlig andere Feste gefeiert, von Gott verordnete Feste mit Zehntausenden von Tieren, die geopfert und zu Gottes Ehre hingegeben wurden. Gottes Wort ermöglicht eine neue Beziehung mit Gott. Keine kleinkarierte, traurige, trockene, sondern eine fröhliche und begeisternde. Aber Gottes Wort hat auch ganz praktische Konsequenzen und gibt uns Orientierung in schwierigen Zeiten. Wenn Sie in 2. Könige 22 und 23 mal persönlich weiterlesen, dann werden Sie merken, das ist eine gewaltige Desorientierung, die in diesem Volk stattgefunden hat. Da wird der Gott Baal genannt. Wahrscheinlich ein Fruchtbarkeitsgott, ein Wettergott, den man angebetet hat. Dann wird die Aschera genannt. Die galt als die Ehefrau Jahwes. Bis in die Archäologie hinein kann man heute nachvollziehen, dass tatsächlich in der Region, wo das Volk Israel war, tausende von Inschriften und auch antike Funde, dass man nachweisen kann, die haben nicht nur Jahwe, den Gott Israels, angebetet, oder? Sondern die haben auch die Aschera angebetet. Wir gehört haben, die wurde wahrscheinlich mit Holzpfählen veranschaulicht. Zu einem haben sie sogar einen Tempel gestellt. Stellen wir uns das mal vor. In den Tempel, wo Gott gesagt hat, da will ich wohnen. Da stellen die einen Holzpfosten hin und sagen zu diesem Holzpfosten, toll, du kannst mir helfen. Was für eine Beleidigung. Sie haben gleichzeitig Sonne, Mond und Sterne angebetet. Sie haben Pferdegötzenbilder aufgestellt für den Sonnenkönig, für den Sonnengott. Sie haben Frauen angestellt, die für die Aschera im heiligen Bereich haben die Kleider hergestellt. Vielleicht war da auch noch Prostitution dabei, das weiß ich nicht so genau. Ist ein bisschen schwierig. Und Josia macht das alles rückgängig. Er zerstört diese Götzenbilder. Er setzt die Götzenpriester ab. Er sagt, ihr sollt aufhören, andere Götter anzubeten. Er macht sie arbeitslos. Er schickt sie zurück nach Jerusalem und sagt, ihr werdet jetzt in Zukunft von dem ernährt, was es im Tempel gibt. Aber wagt es ja nicht, nachdem ihr den Gott Baal angebetet habt, jetzt am normalen Gottesdienst für Jahwe teilzunehmen. Die haben ein Berufsverbot bekommen, aber sie wurden trotzdem versorgt. Das hat finanzielle und materielle Konsequenzen gehabt für den Tempel und auch für ihn als König natürlich. Das hat natürlich kulturelle Konsequenzen gehabt. Ich stelle mir vor, dass die Leute, wenn sie eine gute Ernte wollten, da ein bisschen zu Baal und Aschera gegangen sind und versucht haben, dafür zu beten, oder? Hat der Josia gesagt, nein, das hören wir jetzt auf. Der Josia, der hat gravierende Konsequenzen gezogen. Er hat auch sein eigenes Umfeld ins Reine gebracht. Im Palast standen auch Götzenaltäre, die hat er auch niedergerissen. Der hat aufgeräumt. Wenn wir Gottes Wort neu entdecken, dann hat es Konsequenzen. Wir sind jetzt vielleicht nicht gerade für die ganze Schweiz verantwortlich. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen in der politischen Gemeinde in Ilanz oder so irgendwo Verantwortung trägt. Aber wir tragen für unser eigenes Leben Verantwortung. Und die Frage ist doch, wo suchst du Hilfe? Wo suchen wir Hilfe? An wen wenden wir uns in Krankheit und Not? An wen wenden wir uns, wenn wir Fragen haben? Was hat die Lektüre von Gottes Wort für uns für finanzielle Konsequenzen? Für Josia hatte sie Konsequenzen. Wie orientieren wir unser ganz praktisches Leben? Und ich kann da natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir leben heute in einer ganz anderen Zeit als Josia damals. Ich stell mir vor, der hatte viel weniger biblische Bücher als wir. Schon natürlich logisch, weil manche Bücher erst danach geschrieben wurden, oder? Aber wir haben auch noch den Vorteil, dass wir Jesus Christus kennen. Der Hebräerbrief beginnt mit dem Satz: In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Es ist ja lange nicht so, dass wir einfach nur eine Bibel hätten, sondern das Leben, die Lehre und die Taten von Jesus, sein Sterben und seine Auferstehung helfen uns heute zu verstehen, was Gott von uns möchte. Und ich möchte uns ermutigen, wieder neu zur Bibel zu greifen. Dieses Buch aufzuschlagen mit der Erwartung, dass Gott zu uns spricht, dass Gott uns Orientierung schenkt. Nicht zu erwarten, dass Gott uns einfach nur bestätigt und ermutigt, sondern dass Gott uns auch in seiner Liebe korrigiert und verändert. Ich möchte uns ermutigen, die Bibel neu zu entdecken. Ich möchte uns ermutigen, die Beziehung zu Gott neu zu suchen, in Umkehr und in Freude. Ich möchte uns ermutigen, die praktischen Konsequenzen zu ziehen. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, liebt eure Feinde. Oder wenn es im Neuen Testament heißt, seid gastfreundlich. Oder seid großzügig. Und dass wir dem Beispiel von Jesus folgen. Ich hoffe, ich konnte Sie ermutigen und herausfordern, heute Morgen die Bibel neu zu entdecken. Und ich wünsche Ihnen, dass Gott auch mal über Sie sagt, was er über Josia gesagt hat. Aber du hast es dir zu Herzen genommen und dich meinem Urteil gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich auch dein Gebet erhört. Gottes Wort ist eine Einladung, Gott selbst neu zu entdecken. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du kein stummer Gott bist. Dass du kein hölzerner Stock bist, den wir selber geschnitzt haben und wo wir dann irgendwie Bedeutung und Namen geben und uns überlegen, was so Tolles möglich wäre, wenn du das tätest. Sondern, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute noch spricht. Ich danke dir für den kostbaren Schatz, den wir zu Hause oder in unserer Bibel oder im Internet haben. Ich danke dir für die kostbaren Beispiele und Geschichten. Ich danke dir dafür, dass du uns einen Schatz gegeben hast, den ich jeden Tag neu entdecken kann. Ich danke dir, dass du nicht weit weg bist, dass deine Vorstellungen nicht nebulös und unklar sind, sondern klar und offen. Ich danke dir dafür, dass du konkret redest in unser Leben hinein. Und ich danke dir sogar, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist diese Dinge auch anzugehen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, Gottes Wort zu lesen und neu zu verstehen. Und wenn wir heute Nachmittag oder morgen die Bibel zur Hand nehmen, dass wir darin dein Reden hören und dass wir dein Wirken erleben und dass wir deinen Segen erfahren. Bewahr uns davor, eigene Wege zu gehen. Und sprich du zu unserem Herz. Amen.